Ding Dong, hier läutet einer der besten Arbeitgeber Europas an deiner Tür. Zum zweiten Mal in Folge wurde DHL Express, einer der weltweit führenden Express-Dienstleister, von Great Place to Work als bester Arbeitgeber ausgezeichnet. Geschäftsführer Ralf Schweighöfer und sein Team machen es möglich. Ihm ist es wichtig, authentisch zu sein, echten Nutzen zu stiften und an sein Team zu glauben. Ralf ist sich sicher, nur so gelingt es, dass alle an einem Strang ziehen. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner. Los geht's. Lieber Ralf, es ist mir eine unglaubliche Ehre, ein Riesenglück. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Toll, toll. Danke fürs Kommen. Darf ich gleich reinstarten und dich fragen, wie kommst du da dazu? Du bist ja in einer totalen Führungsrolle. Wann hast du losgelegt und wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Begonnen habe ich mit dieser Rolle, CEO bei DHL Express in Österreich am 01.01.2011. Und gekommen bin ich dazu, weil ich mir das tatsächlich gewünscht habe und da sehr gezielt dran gearbeitet habe. Mhm. Ich war vorher in einer regionalen Rolle, war tatsächlich für die IT verantwortlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also Dachregion. Tatsächlich fast 10 Jahre IT hinter mir, war fachfremd in der IT, komme eigentlich ursprünglich aus dem Operations-Bereich und habe mir dann gesagt, so nach 10 Jahren IT muss eigentlich noch mal was anderes geben. Und dann hatte ich diese unglaublich große Chance, dass ich etwas sehr Ungewöhnliches machen konnte, nämlich von einer IT-Rolle, CIO-Rolle, hin in eine Country Manager CEO-Rolle. Hatte damals das große Glück, dass mein damaliger Chef mir das auch zugetraut hat. Und ich bin im Grunde dann 2010 schon dahergekommen, ein relativ großes Projekt geleitet, wo wir 2 Standorte zusammengelegt haben. Und ja, ich glaube, im Laufe dieses Jahres 2010 wurde es dann relativ klar, dass ich mir gut vorstellen kann, tatsächlich zu bleiben und ja, dass eben auch die Verantwortlichen bei DHL Express sich das vorstellen konnten, dass ich der Richtige bin. Und ja, seitdem bin ich dann in dieser Rolle.
Danke vielmals. Erzähl mir vielleicht gleich zum Start. Hast du von Anfang an Ambitionen gehabt für die Firma? Also wie bist du es angegangen und umgekehrt, was war dein Gefühl? Wie ist es gelandet bei dem Team damals und bei den Menschen, Führungskräften, die schon da waren?
Also ich glaube, mein Vorteil war, dass ich nicht mehr unbekannt war. Also ich war jetzt nicht der nächste Piefke, der nach Österreich kommt, um Karriere zu machen und nach 2 Jahren wieder weg ist, sondern durch das Projekt hatte ich mir tatsächlich schon ein bisschen Glaubwürdigkeit erarbeitet. Und das hat es mir sicherlich leichter gemacht, dass ich die Organisation kannte, dass ich schon viele Leute aus dem Team kannte. Nichtsdestotrotz war das damals eine unglaublich schwierige Situation. Wir waren in einer Turnaround-Situation und vor mir hatten sie schon 3, 4 andere dran versucht, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und ich hatte dann die Herausforderung, mit dem Team auch nochmal wirklich, ja, ich sag mal, einen substanziellen Turnaround zu schaffen. Wir hatten gehofft, das Ganze geht in 18 Monaten, es waren am Ende fast 3 Jahre. Und dann hat es aber funktioniert. Und da in den 3 Jahren die ganze Zeit den Glauben zu bewahren, dass der richtige Weg ist, trotz aller Rückschläge, das war schon wirklich eine große Herausforderung.
Du sprichst gleich vom Start weg von einer Veränderung, Transformation, die du angegangen bist. Was waren so die größten Herausforderungen gleich vom Start weg? Wo hast du gedacht, huch, das wird kompliziert, das zu meistern? Du hast gesagt, andere haben es nicht ganz so erfolgreich geschafft.
Ja, und bestimmt schlauere Menschen als ich. Und ich glaube, das war so der Punkt, wirklich Klarheit zu haben, was ist das Ziel. Und als wir losgegangen sind, war nicht klar, dass das funktioniert. Das heißt, wirklich im Management-Team diesen Glauben zu haben, diese Einigkeit zu haben, das hatten wir relativ früh. Dann aber gegen alle Widerstände zu sagen, okay, der Weg ist der richtige und die Organisation mitzunehmen, das hat halt viel Nähe beim Team erfordert. Wirklich regelmäßig in allen Standorten zu sein, den Mitarbeitenden genau zu erklären, was tun wir da eigentlich, warum tun wir das. Wir haben uns von, ich glaube, 4.000 österreichischen Kunden verabschiedet, weil wir gesagt haben, das passt eigentlich nicht mehr zu unserer Strategie und das war auch nicht sehr profitabel. Das war schon was, wo auch viele Leute, die lange in der Firma waren, so das Gefühl hatten, das wird jetzt an den Grundfesten gerüttelt und das, womit sie sich jahrelang identifiziert haben, steht jetzt in Frage. Und das war wirklich die größte Herausforderung, nah an den Leuten zu sein, ihnen immer wieder zu erklären, wieso wir das tun.
Wie hast du das gemacht?
Oh, wie habe ich das gemacht? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, nichts vorzuspielen, sondern extrem authentisch zu sein, selbst dran zu glauben. Also ich glaube, die Leute haben sehr gutes Gespür dafür, ob du ihnen was vorspielst oder nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, selbst dran zu glauben. Und dann aber auch so viel wie möglich mit den Leuten Gespräche zu führen und anfassbar, nahbar zu sein und, ja, und einfach ganz viel Ängste und Zweifel zu nehmen durch Vertrauen und durch viele Einzelgespräche.
Du hast gesagt, du hast zuerst sozusagen Strategie und wohin haben, entwickeln müssen und daran glauben. Wie ist beides entstanden? Dass du ein Bild bekommen hast, da muss hingehen und das so gut war, dass du gedacht hast, da stehe ich durch, auch wenn jetzt da die Welle kommt, die sagt, will ich nicht. Oder es ist in meinen Standfesten erschüttert vielleicht möglicherweise mein bisheriges Berufsleben für manche Leute in deinem Team. Wie bist du zu dieser Sicherheit gekommen, du und dein engstes Team vielleicht?
Ja, also tatsächlich, das ist ja das Gute in so einem großen weltweiten Konzern, dem wir angehören, dass es ja viele Länder gibt, die extrem erfolgreich sind und damals auch schon extrem erfolgreich waren. Und wenn wir gesehen haben, was hat eigentlich die Länder von uns unterschieden, dann war halt es wirklich, dass die meisten Länder, die sehr erfolgreich waren, sich sehr auf das profitable Kerngeschäft konzentriert haben und weniger mit nicht profitablen anderen Dingen. Und ich glaube, das war sicherlich der große Unterschied, nur gab es eben vorher auch immer wieder Konzernstrategien, die meine Vorgänger auch davon abgehalten haben, diesen Weg einzuschlagen. Und ich hatte das riesengroße Glück, dass ich in einer Zeit kam, wo wir mit Ken Allen einen Global CEO hatten, der ganz klar gesagt hat, refocusing on the profitable core. Und das war wirklich das, was der Game Changer war. Und indem wir uns klar committed haben als Leadership-Team in Österreich, den Weg zu gehen, hatten wir eben auch enorme Unterstützung vom Senior Management, vom Executive Level. Und da war dann eher das Problem, dass es vielen nicht schnell genug ging.
Okay.
Und das aber eben, ja, ich sag mal, einerseits die klare Strategie umzusetzen, aber mit einem Weg, der unsere Kunden jetzt nicht restlos verärgert. Also wir hatten ja viele Kunden, die haben unprofitables Domestic-Geschäft mit uns gemacht, aber hochprofitables internationales Express-Geschäft. Und da ging es eben darum, einen gemeinsamen Weg zu finden, dass wir das eine nicht mehr oder weniger machen und das andere gerne auch mehr machen. Und das war ja ein schwieriger, ein langer Weg, aber am Ende war es halt sehr erfolgreich.
Es ist sehr spannend, weil du sagst, eigentlich hast du zeitgleich oder fast zeitgleich sowohl dein Team abholen müssen, als auch die Kundinnen. Mich interessiert natürlich, in welcher Reihenfolge hast du es gemacht, wo ist der Fokus gelegen, wo hast du dich mehr involviert?
Also ich glaube, das Wichtige ist immer, es fängt immer bei dem eigenen Team an. Und es gibt so aus dem Jahr 2006 einen Aufsatz aus dem Harvard Business Journal, The Human Sigma. Und der Artikel handelt eben davon, wir haben alle im Lean Management, Kaizen, gute Ideen, wie wir Prozesse optimieren. Und damals war halt häufig das Problem, dass der Mensch vergessen wurde. Also der Faktor Mensch und dass, wenn ich die Menschen nicht abhole, dass alles nicht wirklich gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn ich die Menschen abhole, ich ein unglaublich großes Potenzial habe. Und das hat tatsächlich bei uns so enorm Einzug gehalten. Das heißt, wir müssen als erstes die Mitarbeitenden abholen. Und wir engagieren uns ja tatsächlich für zwei Dinge ziemlich stark. Wir nehmen seit Jahren Great Place to Work teil, sind in Österreich da recht erfolgreich unterwegs, sind aber tatsächlich auch in Europa und global bei Great Place to Work mehrfach ausgezeichnet worden. Weltweit sind wir im Moment auf Platz 2, in Europa sind wir auf Platz 1. In Österreich sind wir im Moment auf Platz 1 bei Great Place to Work.
Gratuliere, tolle Sache.
Dankeschön. Und das andere ist das Thema Top Service. Top Service Österreich, also herausragende Kundenorientierung. Und meine Überzeugung ist eben, das geht nur zusammen Hand in Hand. Das heißt, wenn ich die Kunden begeistern will, brauche ich als erstes begeisterte Mitarbeitende. Und da muss ich halt viel für tun dann. Und das kann ich ja nicht auf Knopfdruck machen, sondern das muss ich mir hart erarbeiten, dass die Mitarbeitenden begeistert sind. Aber wenn sie das mal sind, dann schaffen sie es auch relativ gut, die Kundinnen und Kundinnen zu begeistern.
Was sind die Geheimtipps, das Team abzuholen, an Bord zu kriegen? Immer wieder nämlich auch. Weil wahrscheinlich kann man Einmaleffekte
Ja. Bis hin zu monetär. Aber wie schaffst du kontinuierlich, und ich weiß, Logistik ist auch kompliziert als Branche, immer wieder vor Herausforderungen, wie gelingt das?
Also monetär tatsächlich gar nicht. Mhm. Also monetär, wie du auch schon gesagt hast, das nutze ich extrem schnell ab und ich werde kein Mindset mit Geld verändern. Das ist sicherlich ein Hygienefaktor. Das heißt, wenn die Bezahlung einfach objektiv schlecht ist, dann wirkt das verschlechternd oder negativ. Aber ist die Bezahlung besonders gut, dann hat sich das nach 3 Monaten der Effekt erledigt. Also ich glaube, was wichtig ist, ist einfach tatsächlich sowas wie ein gemeinsamer Purpose. Also warum machen wir das eigentlich? Mhm. Was ist der Unterschied, den wir erreichen, wenn wir das tun? Und dann geht es darum, wirklich so authentisch wie möglich, sehr kontinuierlich für die Mitarbeitenden da zu sein. Das beginnt bei einer tollen Ausbildung. Mhm. Und wir haben extrem viel Ausbildungsmöglichkeiten in einer Plattform, die nennt sich Certified International Specialist, wo wir mittlerweile weit über 250 Module haben, die im Grunde ganz am Anfang in der Foundation die Mitarbeitenden abholen und sagen, was ist denn eigentlich unsere Kultur, wo kommen wir her, warum ist Kundenorientierung für uns so wichtig und dann aber natürlich Trainings und Fachtrainings für alle Bereiche und in allen Trainings kommt dieses Thema Kundenorientierung und warum wir das eigentlich tun, wieder vor. Und ich glaube, was das Spannende ist, wir haben keine externe Akademie.
Okay.
Sondern unsere Trainerinnen und Trainer, oder wie wir sie nennen, Facilitator, sind alles Spezialisten und Führungskräfte aus dem Unternehmen. Das ist ein enormer Aufwand für alle von uns, die wir das tun. Aber das ist genau das, was, glaube ich, einen riesen Unterschied macht. Damit zeigen wir ein klares Commitment. Also ich selbst schaue auch, dass ich 1 bis 2 Mal im Jahr mehrere Tage facilitate, meistens Führungskräftetrainings. Und das ist aber, glaube ich, das, was dann eben auch diese Authentizität transportiert. Mhm. Und dann geht es darum, den Menschen, den Mitarbeitenden regelmäßig Wertschätzung und Feedback zu geben. Und ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, so je intensiver sich ein Arbeitgeber und wir eben auch mit dem Thema Great Place to Work auseinandersetzen, desto verunsicherter sind teilweise unsere Führungskräfte. Was darf ich einem Mitarbeiter jetzt eigentlich noch sagen?
Okay.
Und das Wichtige ist, ich darf ihm ja grundsätzlich alles sagen. Das Wichtige ist immer, dass ich das frei von Emotionen tue und möglichst wertschätzend und zielgerichtet. Das heißt, und ich muss, und das erwarten wir von unseren Führungskräften auch, ich muss einem Mitarbeiter, der Schlechtleistung erbringt, der regelmäßig Schlechtleistung erbringt, dem muss ich ein Feedback geben.
Ja.
Und zwar muss ich ihm idealerweise anhand von konkreten Beispielen mitteilen, was sein Verhalten entsprechend auslöst. Bei Kolleginnen, bei Kunden etc.
Und also eigentlich die Konsequenzen seines Handelns erklären,
genau,
beschreiben.
Und das sehr klar und wertschätzen. Und wir erwarten eben auch, dass unsere Leader sehr konsequent sind. Das heißt, wenn wir auf Dauer nicht Performance haben, dass wir uns dann, wenn wir alles andere probiert haben, uns auch von Leuten trennen. Das ist so das Wichtige. Wir möchten eine Hochleistungskultur haben, aber trotzdem in einem sehr, sehr wertschätzenden Rahmen. Und damit können die Mitarbeitenden umgehen. Und häufig tatsächlich haben die Führungskräfte eher diesen Knoten im Kopf. Was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Und wenn ich denen jetzt böse anspreche, ich glaube, darum geht es, wir möchten niemanden böse ansprechen. Und wir möchten klar sein, unser heutiger Global CEO, der John Pearson, hat mal gesagt, jeder Einzelne bei uns im Team hat es verdient, ein offenes und ehrliches Feedback zu bekommen. Und wenn seine Arbeitsleistung schlecht ist, dann hat er genau den Anspruch auf, das Feedback dazu bekommen und eben auch natürlich ein konkretes Feedback, was muss ich tun, damit es besser wird. Und das ist so der Punkt, glaube ich, den die Leute und die Führungskräfte dann auch lernen müssen, was wahrscheinlich der schwierigste Weg ist auf diesem Balanceakt zwischen Hochleistungskultur und Great Place to Work.
Wieso glaubst du, warum ist es für Sie eine Herausforderung?
Na, weil du im Grunde immer top konzentriert sein musst, top fokussiert sein musst. Und jeder von uns hat ja auch mal Emotionen. Und jeder von uns ärgert sich mal über einen Mitarbeiter.
Und wenn du Emotionen sagst, meinst du negativ, Zorn?
Genau.
Grundsätzliche Emotion kann ja auch was Gutes sein im Sinn von Lob oder Wertschätzung.
Genau.
Ne? Also du denkst eher dran, jemand wird...
Genau, ich bin verärgert, weil ich mich immer wieder über einen bestimmten Mitarbeiter, eine bestimmte Mitarbeiterin ärgere. Und dann geht es genau darum, Wie gehe ich damit um? Lasse ich dann ungehemmt meine Emotionen raus? Das ist meist schlecht, weil das eben tendenziell wenig wertschätzend ist. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich sehr berechtigt ist, sondern es geht darum zu schauen, okay, was ist jetzt eigentlich genau das, was mich stört, was mich so verärgert? Ich darf durchaus darauf hinweisen, dass mich das verärgert, das Verhalten. Ich sollte es aber eben aus einer souveränen Position heraus machen und sollte erklären, was daran an dem Verhalten mich verärgert. Und weil das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, dass wir einfach nie die Wertschätzung verlieren, auch wenn ich ein Exit-Gespräch führe, wenn ich mich von jemandem trenne, heißt es ja nicht, dass ich das nicht mit einer sehr großen Wertschätzung tun kann.
Also jetzt machst du das seit bald 15 Jahren. Mhm. Ist das für dich auch oder ist es für dich leichter geworden? Oder wie
ist? Das weiß ich gar nicht, ob das leichter geworden ist. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt so auf meine heutige Karriere schaue, ich bin jetzt seit 37 Jahren dabei, ich glaube nicht, dass es linear verlaufen ist. Also ja. Ich glaube, das verläuft mit ganz vielen Maschen und dann bewegt man sich wieder zurück oder seitwärts und irgendwann glaubt man auch, und ich habe auch bis 2018, 2019 geglaubt, muss ich jetzt wirklich was lernen. So mit diesem Begriff Lifelong Learning konnte ich nicht wirklich viel anfangen, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich weiß ich eh alles. Mhm. Und dann war für mich tatsächlich die Pandemie total hilfreich, weil ich auf einmal gemerkt habe, ne, es gibt ganz viele Dinge, da habe ich gar keine Ahnung von. Und alles das, was in der Vergangenheit richtig und wichtig schien, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Und wenn wir auf die letzten 3-4 Jahre zurückschauen, so Planbarkeit ist uns komplett abhanden gekommen. Und wir alle sind wir so groß geworden, dass ich muss planen können, ich brauche einen guten, soliden Plan, dann klappt das alles. Ja, der ist halt meist nur noch 3-4 Monate gültig. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, wo ich wieder die Lust am Lernen auch entdeckt habe. So verrückterweise durch die Pandemie, weil ich da eben auch gemerkt habe, dass ganz viele Dinge gibt, die ich eben nicht mehr kann. Ja. Oder weil ich es vielleicht nie gebraucht habe. Und insofern muss ich sagen, die letzten 4 Jahre waren sicherlich nicht die einfachsten. Also klar, wir sind dadurch ausgezeichnet, so in der Pandemie, so 21, 22 waren natürlich tolle Jahre für, wenn man in der Logistik war, das war der Place to be. Mhm. Und danach wurde es dann halt schwierig, so wie für alle im Moment die Zeiten extrem schwierig und volatil sind. Und ich glaube, das ist eben das Spannende, dass es einfach darum geht, genau, was braucht es denn jetzt eigentlich? Und bei mir selbst ist es auch so. Ich stelle immer wieder fest, es gibt so Dinge, die bringen mich dann immer mal an meine Grenzen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Leute aus welchen Gründen auch immer eben nicht mitziehen, sondern Leute eher ihr eigenes Ding machen, auf ihre eigenen Vorteile schauen. Wir sind halt von unserer Philosophie oder von der ganzen Notwendigkeit so, wir müssen Teamplayer sein. Ja. Also nahezu jedes Paket, was wir für einen Kunden in Österreich abholen, da muss ich mich drauf verlassen, dass meine Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt sicherstellen, dass das im Sinne unserer Kundinnen und Kunden zugestellt wird. Und sobald ich das in den Flieger lade, übergebe ich quasi die Verantwortung ins Netzwerk oder ans Team. Und da ist für mich immer der Punkt, wenn ich das Gefühl habe, wir haben Menschen in der Organisation, die auf ihren eigenen Vorteil schauen und nicht so sehr auf sich selbst oder die sogar auch dem Team schaden, das ist was, wo ich dann emotional immer merke, dass jetzt wird schwierig für mich und wo ich dann auch schauen muss, dass ich die Wertschätzung und den Respekt behalte. Und das gelingt nicht immer gut.
Um Höchstleistungen zu erbringen, schafft er einen wertschätzenden Rahmen. Die Beziehung zu seinen Mitarbeiterinnen steht für ihn an erster Stelle. Schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Ralf erklärt, warum es wichtig ist, sich selbst zu hinterfragen. Bis bald.